Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei der Weinsession mit Stefanie Leitner. Ich freue mich heute sehr, euch Jürgen Grenzer vorzustellen. Jürgen, du bist Hotelier von einem Rhön-Schaaf-Hotel mit Schäferwagen. Du bist Autor von vielen Büchern und du bist Blogger, schreibst viele Blogartikel. Du bist Apfelweinmacher, du bist Edelbrauer, du bist Referent, Speaker. Also sehr umfangreich bestückt und ich freue mich heute sehr mit dir tiefer einzutauchen in die Materie des Apfelweins, weil als ich deinen Apfelwein probiert habe, war ich sehr, sehr begeistert und hätte nicht gedacht, dass dieser Wein wirklich aus Apfeln gemacht worden ist. Und deshalb habe ich dich mit reingenommen, einfach um diese Vielfalt an Möglichkeiten nochmal darzustellen und zu präsentieren. Dass man mit Apfelwein auch richtig guten Wein machen kann. Und vielleicht kannst du kurz mal erzählen, wie du zum Apfelwein gekommen bist und auch zum Sherry machen, wie das in dein Leben gekommen ist.
Ja, danke, liebe Stefanie, und schön, dass ich dabei sein darf, auch wenn ich nur Weihnachtsäpfel mache, nicht aus Trauben, aber es ist ganz spannend. Ja, der Appleboy, der Apfelwein, und das war so als Jugendlicher immer das, was man gekannt hat aus der Wirtschaft. Ich bin ja nun in der Gastwirtschaft aufgewachsen und dann hat man auch mal genippt und hat gesagt, oh Gott, das kann man ja gar nicht trinken. Und so fing ich an zu experimentieren, weil meine Eltern haben Streuobstwiesen und wir haben die Äpfel oft gepresst für eigenen Saft. Und aus diesem Saft habe ich dann mal angefangen mit 12, 13 Jahren, die ersten Gehversuche mit alkoholischer Gärung, sogar ganz professionell mit Kellerbuch führen und so, ne? Also um dann zu wissen, wie man, ja, das war so ein DIN A4 Heft, aber stand Kellerbuch tatsächlich drauf. Und das war schon immer mein Hobby, so Wein machen überhaupt, alkoholische Gärung und Getränke. Und so bin ich dazu gekommen, Weine zu machen. Dann lernst du verrückte Leute kennen, die bei dir im Hotel ein- und ausgehen. Der verrückteste war ein Engländer, der mir dann irgendwann erzählt hat, dass es in England Cider gibt, Strong Cider, stärkerer Wein. Und hat mir Rezepturen hinterlassen, Tipps gegeben. Und so bin ich so Step by Step dazu gekommen, alles im Nebenberuf, früher als Student der Betriebswirtschaft, dann als Koch und Betriebsleiter, dann Küchenchef, aber immer mit viel Begeisterung und irgendwann, oh Gott, 1997, schon ein paar Jahre her, habe ich mir dann mein Traum erfüllt, meine eigene Kälterei gebaut und umgesetzt.
Ja, wow. Und du bist ja jetzt auch sehr kreativ mit deinen Weinkreationen. Also du hast Apfelwein, die Äpfel kommen nicht alle von euch, sondern von den Streuobstwiesen in der Rhön, oder? Vielleicht kannst du gerade noch mal was zu den Äpfeln an sich erzählen, zu den Apfelsorten, weil das sind ja auch ganz alte Sorten.
Genau. Also die Streuobstwiese und dort, wo die Äpfel in der Rhön aufwachsen, das ist ja sowieso ein ganz besonderes Naturparadies, was aber von Menschen geschaffen wurde. Ich glaube, es war einer der wenigen Dinge, wo der Mensch mal wirklich was Innovatives, Gutes gemacht hat, was auch entschleunigt der heutigen Zeit besonders wichtig. Und die haben es mir schon immer angetan. Und diese Apfelsorten, das wusste ja vor 20 Jahren noch keiner, dass wir in der Rhön über 500 verschiedene Apfelsorten haben, wo wir doch nur die gängigen 10 Sorten aus dem Supermarkt kennen. Vorsicht, das sind keine Äpfel. Ja, die sehen nur so aus da im Supermarkt, weil wir reden hier von Streuobst, von Sorten, die sehr viel Säure, die sehr viel Bitterstoffe, Gerbstoffe haben, die lange brauchen, um auszureifen. Und lange Zeit waren die Rhöner Äpfel berüchtigt für ihre hohe Säure. Säure, das machen die Winzer ja auch, misst man ja in Gramm pro Liter. Nur ein Vergleich, ein Supermarktapfel hat 1 bis 2 Gramm Säure pro Liter. Ein Apfel aus dem Odenwald oder aus der Wetterau 5 Gramm. Die Rhöner Äpfel 8 Gramm, 10 Gramm, 12 Gramm. Und ich behaupte, selbstbewusst wie ich bin, die Rhöner Äpfel sind die sauersten der Welt. Und du weißt, du darfst so eine Behauptung so lange aufstellen, bis jemand das Gegenteil bewiesen hat. Das war noch nicht der Fall, obwohl wir Gäste aus der ganzen Welt durch das Biosphärenreservat Rhön, was wir hier haben, schon hier zu Gast hatten. Also mit diesen sauren Äpfeln kannst du ganz charaktervolle Weine und Süßweine, Sherrys herstellen. Das kannst du mit den Äpfeln vom Bodensee oder aus anderen hessischen Regionen in dieser Art nicht. Und deswegen ist es auch für mich ganz wichtig, diese Bauern zu unterstützen, die diese Sorten noch haben, die Baumschulen zu supporten, wie man heute sagt, die diese Sorten wieder anpflanzen, junge Leute zu beraten, die eigene Wiesen anlegen und dann nicht die gängigen Sorten, sondern was Außergewöhnliches pflanzen. Und im Gegensatz zu dem Thema Wein, wo ja wahrscheinlich jede Rebsorte schon erforscht ist, bis ins Unendliche, und sind wir beim Apfel, kratzen wir da mal gerade so an der Oberfläche. Und das ist so wahnsinnig spannend. Also ich werde das nicht mehr erleben, bis das in die Tiefe geht. Das wird noch 20, 30, 40 Jahre dauern. Aber Wein aus Äpfeln ist auch für jeden, der bewusst auch Wein trinkt, ein Erlebnis, also für alle Sinne. Wie du es schon sagtest, es ist eine andere Welt und ist nicht zu vergleichen mit dem Appleboy aus Frankfurt-Sachsenhausen.
Ja. Wie genau geht man denn vor? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn die Äpfel jetzt zu dir angeliefert werden? Wie wird der Apfel verarbeitet? Weil der schon mal eine ganz andere Struktur hat als zum Beispiel Weintrauben.
Genau, also der Apfel hat ja vielleicht immer, sagt man, ein bisschen länger Zeit. Er sollte nie frisch vom Baum in die Presse, weil er immer noch Zucker nachbildet über 1-2 Tage. Jeder, der mal einen Apfel frisch vom Baum gegessen hat und den zweiten Apfel 3 Tage aufgehoben hat, merkt das, dass der Apfel, den man aufgehoben hat, süßer ist. Diesen Effekt machen wir. Deswegen darf der Apfel nicht im Sack angeliefert werden. Das ist schon mal der erste Unterschied. Denn der Sack ist nicht die artgerechte Haltung eines geschüttelten Streuobstapfels. Wir arbeiten mit 20-Kilo-Kisten, die werden übereinander gestapelt, dass nicht der Druck auf die Äpfel ist. Das kann man durchschauen und dann kann man eben auch nach Sortenreinheit vorgehen. Also habe ich jetzt genug Goldparmenen, um nur die Goldparmene zu pressen oder den Boskop oder den purpurroten Cousinot oder die Champagner-Renette. Es gibt so viele Sorten, die einen eigenen Charakter haben. Aber wie beim Wein auch, manchmal tut es gut, wenn man 2 miteinander vermischt als Cuvée. Und das ist dann beim Wein aus Äpfeln, den ich mache, das passiert alles an der Presse. Das passiert nicht mehr im Keller. Also, und das ist das Spannende, an der Presse entsteht die Geschichte von diesem Wein. Und deswegen ist es auch immer so ein Stück Storytelling, auch die Flaschen, die wir da rausbringen, weil das ist das Spannende. Der Herbst ist eben, und das ist beim Winzer ja normal, dass der im Herbst seine Weine bereitet. In der Apfelweinbranche wird das ganze Jahr über mit Apfelsaftkonzentrat das Produkt gemacht. Da gibt es keine Geschichten drum, da gibt es keinen Herbst im eigentlichen Sinne. Und das macht unser Produkt so besonders und auch bei den Leuten, weil ich glaube, die Leute, die lieben diese Geschichten, wie noch Handwerk funktioniert. Und wenn ich Weinproben habe, ich wurde neulich von meiner 12-jährigen Tochter angezählt, weil die über dem Balkon die Weinprobe von mir mitgehört und mitgesehen hat und dann zu mir gesagt hat, Papa, du machst Weinproben, du erzählst halt gar nichts über den Wein. Und du erzählst auch gar nichts über das Keltern. Ja, sag ich, wieso? Ja, du erzählst so über uns und über alles und über die Rhön, aber, und das sag ich, ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber den Leuten hat es gefallen, weil wenn du gefühlt 380 Weinproben schon gemacht hast und oder 590 Brauereibesichtigungen und immer die Leute wieder anfangen mit dem Urschleim beim Bier zum Beispiel von den 4 Zutaten und so, dann kannst du es irgendwann nicht mehr hören. Aber wenn der Brauer aus seinem Leben erzählt und wie er zum Bierbrauen gekommen ist und wie er die ersten Experimente gestartet hat, mal ein ganz anderes Produkt zu machen, auch als Wein, da hören die Leute zu, das finden die Leute spannend. Und wir haben doch einen sehr privilegierten Beruf als Winzer oder Brauer. Das ist ein Beruf oder auch als Koch, obwohl er hart ist, so kreativ tätig zu sein. Wer hat das denn eigentlich noch in seinem Berufsleben? Dass wir viel arbeiten müssen dafür, ist auch klar, aber eigentlich ist es keine Arbeit. Es ist die Erfüllung eines Traums. Und wenn dann die Menschen zusammen sind und ihnen schmeckt das Produkt und es werden ein paar Flaschen Wein geleert, dann ist es Motivation pur. Es geht hier nicht alleine ums Geld verdienen, sondern wirklich um die Wertschätzung, die die Leute mir gegenüber bringen, wenn ihnen der Wein schmeckt, und die Wertschätzung, die ich meinen geliebten Apfelbauern bringe, indem ich die Äpfel gut bezahle. Und wenn er zum Beispiel eine weite Anreise hatte, um die Äpfel weiter anreisende Rhön halt 30, 40 Kilometer hin und zurück sind 80. Die Rhön ist ein großes Gebiet. Dann kriegen die auch eine Brotzeit und noch ein Getränk. Und da freut sie mehr als die Entlohnung. Und das ist halt diese Wertschätzung. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, wieder eine Wertschätzung für Produkte, die wir konsumieren, aufzubauen. Und ich rede jetzt nicht über Klamotten und nicht über Autos, sondern über das Wichtigste, über das, was wir zu uns nehmen, über unsere Lebensmittel.
Mhm. Ja, das heißt, die Äpfel sind ja auch unbehandelt, oder? In den Streuobstwiesen, in den alten natürlichen Lagen.
Genau, das sind eigentlich Bio-Äpfel. Viele Landwirte sind auch zertifiziert, einige nicht, weil es sich einfach nicht lohnt. Aber es sind ungespritzte Äpfel von alten Bäumen. Und das macht das Ganze eben aus. Es ist auch ein Unterschied. Bio-Äpfel kannst du ja manchmal auch von der Plantage holen. Ne? Und dann ist die Nachhaltigkeit eigentlich auch gar nicht da, sondern es sollten schon hochstämmige Bäume sein, weil die den Charakter dieser Streuobstwiesen eben auch bringen. Und diese Vielfalt in der Landschaft, die man durch Streuobstwiesen hat. Das ist halt keine Monokultur, wie man es in anderen Bereichen hat. Es ist eine sehr aufwendig zu bewirtschaftende Art und Weise. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Produkte machen, die hochpreisig vermarktet werden, die auch gut sein müssen, damit wir nicht mit dem Lieferanten diskutieren können sollen, kriegst du jetzt 15 Euro, 20 Euro oder 25 Euro für 100 Kilo. Wenn die Ware gut ist, geht da bis zu 50 Euro. Und das ist ein gutes Gefühl, weil ich das Produkt auch entsprechend vermarkten kann. Ganz andere Denkweise für einen Betriebswirt sowieso außerhalb jeder Kalkulation. Mhm. Ja. Weder verhandeln mit dem Lieferanten noch kalkulieren, sondern einfach sagen, was wäre dem Kunden der Preis wert, der Wein wert, was wäre er bereit zu zahlen? Preiselastizität, ja, gut, wo fängt er an? Und dann sagen wir, okay, 8 Euro für die Flasche ist okay, kostet auch ein guter Prädikatswein. Die Qualität sehen wir genauso und dann ist das überhaupt kein Thema. Und das ist ein gutes Gefühl, dass
das glaube ich.
Der Lieferant eben auch da entlohnt wird.
Da auch mitzuwirken, dass das erhalten bleibt und dass man für ein Produkt einsteht, was nachhaltig ist und wo man weiß, wo es herkommt und das dann darüber hinaus auch verkaufen kann, mit gutem Gewissen sozusagen.
Ja.
Ja, finde ich ganz wichtig, auch die Nachhaltigkeit jetzt für unsere Lebensmittel zu sorgen, dass die von einem Platz kommen, wo man wirklich weiß, dass die besorgt und mit Herz entstanden sind und weitergegeben werden zur Nahrungsmittelkette sozusagen.
Ja. Ja.
Wenn jetzt die Äpfel da jetzt noch ein, zwei Tage stehen, wie geht's dann weiter?
Ja, und dann kommt das Ende dieser Äpfel, dann werden sie erpresst, wie wir sagen. Das heißt, wir arbeiten dann hier mit einer ganz alten Packpresse. Mein Sohn, der jetzt 20 ist und den Betrieb weiterführen möchte, redet hier von Technik aus der Kreidezeit. Das heißt also wirklich eine jahrhundertealte Technik, wo noch von Hand, also von Hand wird nicht mehr gemahlen, aber die Äpfel werden gemahlen zu einem groben Brei, der heißt Maische. Und diese Maische wird in Tüchern, die so kleine Löcher haben, dann zusammengepackt, deswegen Packpresse. Das Ganze wird gestapelt und dann gepresst. Und dadurch entsteht ein relativ klarer Saft. Es riecht immer gut, wenn wir kältern, weil der frische Apfel da einfach ein tolles Aroma entwickelt, wenn er aufgebrochen wird, wenn er eben dann gemahlen wird und wenn der frische Saft runterläuft. Und das ist ein Prozess, der dauert schon mal einen ganzen Tag, bis wir so 2000 Liter Saft gepresst haben oder 3000 Liter. Der Saft wird dann draußen zwischengelagert in Tanks, in Zwischenlagertanks. Und dann warten wir, bis die Rhöner Nächte im Oktober richtig kalt werden. Und dann setzt sich der Trubstoff von alleine unten am Boden ab, als Sediment. Und am nächsten Tag wird dann der klare Saft ohne irgendeine Behandlung in den Edelstahltank gepumpt und wird mit einer Reinzuchthefe genau die gleichen, wie die Winzer auch für ihre Weine verwenden und wird dann in die Gärung geschickt. Und der Rest ist genauso wie beim Wein, nur dass wir eben genau gucken, welche Äpfel passen zusammen, welche nicht, und dass wir sortenrein arbeiten und dass wir eben die Äpfel nur ernten, wenn sie reif sind. Leider werden die meisten Äpfel nicht immer geerntet, wenn sie reif sind, weil die Rationalisierungsprozesse durch die schlechten Preise auf einer Obstwiese die Bauern dazu zwingen, die Obstwiese auf einmal zu beernten. Aber unsere Vorfahren haben vor 100 Jahren einen ganz anderen Plan gehabt. Die mussten nämlich über einen möglichst langen Zeitraum, mussten die sich mit frischen Äpfeln versorgen. Und so fing das an mit dem weißen Klarapfel, der jetzt so Ende Juli reif ist, über den Grafensteiner, der im September kommt, den Jakob Fischer, den Dürmener Herbstrosenapfel, bis im Oktober die Goldparmene, im November der Boskop und der Rheinische Bohnenapfel kommt. Und das alles hat seine Reifezeit. Genauso ein Spätburgunder heißt ja deswegen Spätburgunder, weil man ihn nicht früh erntet. Ja? Und jeder weiß, der Müller-Thurgau ist einer der Ersten, der Riesling einer der Letzten. Und das ist beim Apfel genauso. Und dieses Verständnis, das war ja nie da. Der Apfel ist immer nur Rohstoff. Ja? Kein Winzer, also kein gescheiter Winzer auf dieser Welt, würde seine Trauben als Rohstoff abtun. Ja? Der kennt die mit Namen, der kennt die Charaktereigenschaften. Und das ist beim Apfel lange noch nie da gewesen. Du glaubst gar nicht, was ich angegriffen wurde, als ich sortenreine Weine gemacht habe, weil man immer gemischt hat. Ja? Mischen tut nur der, der sich nicht auskennt, weil das ist die beste Variante, noch einen gescheiten Wein hinzubekommen. Also wenn du nicht weißt, wann soll man was ernten und welche Rebsorte hat wie viel Säure. Und das ist sehr spannend und das machen wir. Und damit lernen die Leute auch anhand der Sorte so ein bisschen mehr den Apfel kennen.
Ja, was sind denn deine Lieblingsapfelsorten?
Oh, also mein Favorit ist ganz deutlich die graue französische Herbstrenette. Mhm. Also das ist eine Renette, ist ja ein französischer, kommt aus dem Französischen, von Lorraine, die Königin, also ist der Apfel der Königin. Renetten sind kleine, walzenförmige, rundwalzenförmige Äpfel. Und diese graue französische Herbstrenette kommt selten vor. Und wenn du reinbeißt in diesen Apfel, schmeckt er nicht süß-sauer, wie die Äpfel aus dem Supermarkt, sondern er schmeckt schon ein bisschen nach Wein. Und wenn der Apfel schon so ein bisschen weinig schmeckt, wie soll dann eigentlich der Wein schmecken? Ja, oder der Sherry? Das potenziert sich ja. Und das ist das Tolle an diesem Apfel. Generell kaufen die Leute blöderweise immer rote Äpfel, weil das die Signalfarbe ist. Die Aromasorten bei den Äpfeln, die sind aber gelb, grau und grün. Da sind die Aromen drin. Das andere sind Blender. Aber um einen aromreichen Apfel zu machen, brauchst du solche Äpfel wie eben diese graue französische Herbstrenette, die Goldparmene und den grünen Boskop und den gelben und nicht den roten. Also das ist schon ein Feld, wo man sich selber über Jahrzehnte reinarbeitet und immer wieder neu dazulernt.
Ja, das glaube ich. Und du machst aber auch Experimente mit deinen Apfelwein, ne? Also gibt es auch Johannisbeere und Apfel, die Kreationen. Ja. Ist das dann so für dich ein bisschen wie Spielen, gucken, was gibt es noch? Oder ist es zufällig entstanden? Oder wie bist du dazu gekommen?
Es gibt wirklich verrückte Produkte. Dieser Apfelwein, der mittlerweile Kuss heißt, der aus Johannisbeeren und Äpfeln gemacht wird, und früher hieß er Rosa küsst Johann, also ein Rosé, der mit Johannisbeeren geküsst wird. Das ist eine Idee meiner Mitarbeiterin, weil die waren im Laden, wurden angesprochen von unseren Gästen, und dann wird so ein 19-jähriges Mädel gefragt, welchen Apfelwein trinken Sie denn eigentlich am liebsten? Und dann drucksen die rum und sagen, ach nee, Apfelwein, das ist nicht so unser Ding. Also unsere Baustelle sind die Sherrys vom Chef, also eher die Edelsüßen, die Vollreifen, aber Apfelwein nicht. Und irgendwann kommt eine Mitarbeiterin zu mir und sagt, du Chef, das geht gar nicht. Ja, also wir können doch nicht den Kunden sagen, dass wir Apfelwein nicht trinken. Kannst du mal bitte einen Apfelwein machen, der uns auch schmeckt? Und dann habe ich mich mit der Ann-Kathrin hingesetzt und habe gesagt, wie soll er denn aussehen? Sagt sie, gut. Sag ich, klar. Ja. Rosé? Ja, Rosé. Wie soll er denn schmecken? Ja, fruchtig, aber nicht zu herb. Ein bisschen süß, aber nicht zu viel. Und ein ganz klein wenig Kohlensäure. Und so ist das Produkt entstanden. Mittlerweile ist es das erfolgreichste Produkt auf dem Hof, was eigentlich mit dem klassischen Apfelwein überhaupt nichts mehr zu tun hat. Was ich gelernt habe daraus, man sollte die Kaufkraft von 20 Mitarbeiterinnen auch nicht unterschätzen. Ja? Weil die könnten ja auch bei dir kaufen. Ja, die könnten ja deinen Wein trinken, ja. Wenn du einen gescheiten Wein machen würdest, der ihnen schmeckt. Und im Laden sagen die, ja, das ist meiner, den trinke ich abends immer mit meinem Freund, dann ist doch die Flasche beim Kunden schon gekauft. Also manchmal ist es wirklich verrückt. Also es ist jetzt nicht mein Favorit, der Kuss, weil ich eher so diese markanten, komplexen Weine mag. Aber die Leute, die stehen da drauf. Das ist für die ein toller Einstieg. Und für mich ist auch wichtig, die Leute langsam hinzuführen zum Wein aus Äpfeln. Denn immer wenn die Leute kommen und hören, oh, Apfelweinverkostung, dann denken die eben an Frankfurt-Sachsenhausen und erster Dritte fängt an und schmeckt. Und das ist ja überhaupt nicht so. Und die sind dann ganz in den strahlen die Gesichter, wenn man dann einen Apfelwein hat. Ich habe mal einen gemacht aus Kaiser Wilhelm und Boskop. Da haben die Leute dann gesagt, das ist doch ein Chardonnay da im Glas. Ich sag, nee, das ist Apfel. Ja, also du kannst das wirklich raus ausbauen so. Das ist sensationell. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Und toll sind immer die Sessions mit Winzerkollegen, die mit der Traube arbeiten. Wenn man dann mal die eigenen Produkte mit, also ich halte nichts davon, gegeneinander zu trinken, sondern immer miteinander, weil ein Apfel ist ein Apfel, eine Traube ist eine Traube und jeder, alles hat seine Berechtigung. Und die richtig guten Winzer, die finden auch Apfelweine in dieser Art Machart gut und da tauscht man sich aus und dann sagt man tatsächlich, ne, nach dem zweiten Schluck merke ich, das ist Chardonnay, ja, da war nie eine Traube drin. Also das ist sehr spannend und es macht auch irre Spaß.
Ja. Das heißt, du bietest auch, ihr habt auch einen Laden, ne? Und ihr bietet auch Verkostungen an und Übernachtungen sind bei euch auch möglich.
Genau, das macht dann Sinn nach einer Verkostung. Ne?
Ja. Vielleicht noch was zu essen und sich zu stärken.
Genau.
Okay. Vielleicht kannst du gerade noch mal kurz sagen, was dich am Apfel so berührt, am Apfel machen.
Ja, jeder weiß natürlich, dass mit dem Apfel mal alles anfing. Ja? Also die Geschichte von Adam und Eva, aber auch die Geschichte vom Reichsapfel. Ja? Es war ein Symbol der Fruchtbarkeit, es war ein Symbol des Wohlstandes. Ja? Irgendwann ist das alles in Vergessenheit geraten. Da gibt es diese wunderbare Geschichte vom Tafelapfel. Ja? Wusstest du eigentlich, dass es heute im Supermarkt noch Bezeichnungen aus dem Mittelalter gibt? Also der Begriff Tafelapfel, da hat man den schönsten der Äpfel im Mittelalter, die hat man genommen, hat sie poliert und hat sie auf Stroh in eine Kiste getan. Und immer wenn eine große Festtafel war, dann hat man diesen Apfel auf diese Festtafel gestellt als Dekoration. Und wer, einer von der buckligen Verwandtschaft, hat sich an dem Apfel vergangen, hat ihn gegessen. Er wurde ausgeschlossen von jedem Fest. Und das waren halt diese schönen Äpfel. Und das war früher einfach, der Apfel war früher was sehr Wertvolles. Irgendwann ist er irgendwo nicht mehr, ja, es war einfach, ja, die stehen ja da, die Bäume, die wachsen und die Äpfel liegen unten und keiner hebt sie auf. Das ist einfach schade, weil der Apfel ist auch sehr intelligent, ja, weil der weiß zum Beispiel, wann er reif ist. Die Traube nicht. Also der Apfel, wenn er reif ist, fällt er runter. Trauben fallen nicht runter, bleiben hängen. Ja. Und deswegen zeigt der Apfel einem auch schon, wie man arbeiten sollte. Wenn man den Apfel ernten will und er löst sich nicht, dann redet der Baum mit einem, sagt, nein, ich bin noch nicht so weit. Ja, gib mir noch Zeit. Die Traube redet nicht mit dir. Ja. Also Apfel ist schon was ganz Faszinierendes und ich habe das immer verbunden. Also ich habe ja ein paar Praktikas bei Winzern gemacht während meines Studiums und es waren tolle, tolle Leute und die haben immer gesagt, mach da weiter. Der Apfel hat ein irre Potenzial. Du musst da dich weiterentwickeln und das hat dann auch richtig Spaß gemacht. Und immer wenn man über den Apfel erzählt, über die Apfelsorten, den Apfelbaum kann man mit einem Menschenleben vergleichen. Das sind so viele Parallelen, ja. Da braucht es eigentlich so einen halben Tag, wo man sich mal in so eine Sträubswiese wieder begibt. Aber wichtig ist, dass man auch ein gescheites Produkt dabei hat, um das zu trinken.
Und lagerst du deine Weine auch in Holzfässern?
Die Apfelweine nicht. Die sollen eher frisch rüberkommen. Mhm. Und die Sherrys also die stärkere Variante der Apfelweine, die ja auch ein bisschen reifen und ein bisschen Sauerstoff bekommen, die lagern wir in verschiedenen Holzfässern, angefangen von Barrique, gebrauchten Rotweinfässern, hin zu Sherryfässern, Whiskyfässern aus Schottland. Und jetzt zu Corona-Zeiten habe ich mir endlich meinen Traum erfüllt, weil war ja teilweise auch ein bisschen eine triste Zeit und ich brauchte mal was für gute Laune. Und dann habe ich mir zwei Jamaikaner geholt. Jamaikaner haben ja immer gute Laune, sind immer gut drauf und habe endlich mal zwei jamaikanische Rumfässer und habe da einen edelsüßen, 6 Jahre alten Apfelsherry rein. Und das ist der Hammer, ja, was so ein Rumfass mit so einem Sherry aus Äpfeln macht. Das ist einfach irre. Und du siehst, bin selber noch nicht fertig mit Experimentieren. Der kommt noch nicht mal in Flaschen. Den nehmen die Leute, der wird vom Fass gezogen, in Flaschen gefüllt und die Leute nehmen den nach einer Verkostung mit. Und das ist immer so geil, wenn man etwas hat, was nicht offiziell verkauft wird. Das triggert die Leute voll an. Ne? Und mein Team verzweifelt an mir, weil ich immer wieder im Keller bei Proben Sachen zum Verkosten gebe, die noch in der Mache sind, die zwar schon fertig sind, aber nicht abgefüllt sind. Und dann wollen die Leute das alles kaufen. Aber es gibt es nicht zu kaufen. Sondern man kann nicht alles kaufen. Ja? Aber ich kann euch eine schenken oder ich fülle mal eine für euch ab zu einem Freundschaftspreis, aber offiziell kaufen kann man die nicht und es macht halt so einen Spaß und die Leute reden dann darüber, ja, haben dann die Flasche ohne Etikett da stehen und erzählen dann die Geschichte von diesem verrückten Apfelwinzer, der mit jamaikanischen Rumfässern experimentiert und das ist auch eine Art von Marketing, wo die Leute dann sagen, ja, wo ist der, wo muss man, ach, holen. Ach ja, da wollte ich sowieso mal zum Wandern hin. Da kann man auch Wein trinken aus Äpfeln. Und das ist phänomenal. Dann kommen die Leute und sagen, jo, dann gehen wir wandern und Wein trinken. Und das funktioniert wirklich gut. Und deswegen vermarkten wir auch nicht in Supermärkten und in verkaufen auch nicht an Großhändler, sondern wollen eigentlich diese Struktur beibehalten. Also der Kontakt mit dem Endverbraucher, das Feedback. Ja, das muss auch nicht immer positiv sein. Das kann auch mal ein anderes Feedback sein. Bei meinen Sherrys, bei den großen Verkostungen, da stehen zwei Leute nebeneinander, haben das gleiche Produkt. Der eine sagt katastrophal und der nächste sensationell. Ja. Und das macht unseren Beruf doch so aus, ja, dass wir das mit einem Produkt hinbekommen. Da müssen andere sich schon ganz schön anstrengen, die ein Auto bauen oder Computerprogramme schreiben oder sonst irgendwas machen.
Ja. Bei euch gibt es ja jetzt dieses Jahr auch noch ein paar Umstrukturierungen generell im Betrieb. Kannst du kurz noch mal ganz sagen, worauf es hinausläuft für euch als Betrieb, für deine Philosophie im Umgang mit allem, was dich jetzt betrifft im Hotel, mit dem Essen, mit dem Wein?
Ich bin ja ein Wirtshauskind und auch gelernter Koch. Und wenn du geboren wirst in was rein, dann arbeitest du ja immer mit dem, was du hast. Aber es war immer der Traum, Apfelwein zu machen. Aber ich habe mir das manchmal auch gar nicht zugetraut, das in größeren Stil zu machen und dass da wirklich Leute aus der ganzen Welt kommen und Apfelwein probieren. Aber irgendwann war der Zeitpunkt da, zu sagen, wir wollen eigentlich für Leute den guten Geschmack haben, die ein bisschen chillen wollen, die einfach runterfahren wollen, so eine Auszeit oder eine Rauszeit nehmen, so ein Refugium sein. Und dann ist die Idee gekommen, rein als Hotel und Apfelweingut zu arbeiten. Also wie der Winzer mit dem Weingut, ein Apfelweingut und parallel bauen unsere Kinder, die sind jetzt Anfang 20, eine Biolandwirtschaft auf mit Waldbewirtschaftung, mit Bio-Hühnermobilen, wo die Männlichen nicht geschreddert werden, sondern mit aufgezogen werden, mit Bruderhennen. Wieder ein ganz nachhaltiges Konzept, wo ich sehr stolz bin, mit wie viel Geduld die ihre Landwirtschaft betreiben. Sie sind jetzt gerade am Heu machen, heute alle ausgerückt, da werden Cousins alle verhaftet und dann geht es raus und dann wird das Bergwiesenheu für das Kräutersalz hergestellt. Das ist eine ganz neue Welt, in die wir uns begeben haben und es macht irre Spaß, erstens mal das positive Feedback zu sehen, dass man sich traut, in dieser Zeit nicht wieder ins alte Muster zu verfallen, sondern was Neues auszuprobieren. Und natürlich muss man auch dann einiges lassen, wenn man was Neues macht. Und deswegen, haben wir ein 127 Jahre altes Geschäftsmodell, nämlich, dass die Leute einfach so bei uns einkehren können und was essen und trinken können, verlassen. Das ist sehr einschneidend, dass derjenige in der vierten Generation, also ich, das mache. Aber es ist einfach notwendig gewesen, damit die fünfte und sechste Generation diesen Betrieb erfolgreich weiterführen kann. Denn man kann nicht alles machen und man muss einfach auch manches lassen, um das andere besser hinzubekommen. Und für mich war es auch so ein bisschen Befreiung, weil dieser Druck, spontan dann wieder Gäste und das funktioniert einfach nicht. Ich habe so viele Kollegen, die ein Wirtshaus haben und Apfelwein machen, aber wann ich mit den Apfelweinen irgendwas mache, entscheidet die Frequenz im Wirtshaus. Und da muss ich dir nicht erzählen, was dann passiert, wenn du den Wein erst im April von der Hefe nimmst oder im Mai, wenn es im Keller schon warm ist, weil er nicht klimatisiert ist, weil man vorher keine Zeit hatte. Und entsprechend schmecken dann die Produkte. Dafür hat man die Umsätze im Wirtshaus mitgenommen. Aber es geht nicht. Also wenn ich Spitzenprodukte machen will, und das ist schon die Absicht, dann muss ich einiges lassen. Und das war früher unsere wichtigste Umsatzquelle. Das muss man dazu sagen. Und das ist sehr einschneidend. Ich bin sehr stolz auf meine Familie, dass sie das alle mittragen. Wohl wissend, dass wir weniger Umsatz machen, aber glücklicher sind. Und ich glaube, darum geht es ja im Leben. Und das tut gut. Und viele Gäste verstehen es nicht. Das finde ich schade, weil jeder sieht ja nur sich. Das ist ja, ich mache es mal einfach bei einer Flasche Wein fest. Du hast mal beim Winzer einen tollen Grauburgunder getrunken und du kommst das nächste Jahr wieder aufs Weingut. Und du willst genau diesen Grauburgunder wieder haben. Aber das geht halt nicht, weil das ist der getrunken. Und der nächste schmeckt wieder anders. Und das eine bist du, der möchte halt gern dieses Erlebnis nochmal haben. Aber das andere ist der Winzer, der arbeitet mit den Jahreszeiten, der hat ganz andere Voraussetzungen dem Jahr. Und da muss man einfach ein bisschen Empathie haben, dass es so nicht geht. Mir geht's ja genauso, wenn ich irgendwo ein gutes Bier oder so getrunken habe, das hätte ich gern wieder. Wenn es jetzt anders schmeckt, okay, Haken dran, ja. Das ist ein Naturprodukt. Und ich glaube, ja, ich hatte gehofft, dass diese Corona-Zeit dafür sorgt, dass die Menschen da mehr Empathie finden. Und ich glaube auch, dass sehr viele das geschafft haben. Und die sind alle hier. Das ist toll. Und es gibt halt welche, die noch die gleichen sind wie vorher. Bei denen hat sich eben nichts verändert, nur dass sie eben 2 Monate oder 3 Monate Langeweile hatten. Ja, aber man kann ja auch mal in so einer Zeit nachdenken über alles, wie wir mit der Natur umgehen. Ne? Ja.
Ja, vielen Dank, Jürgen. Ich glaube, wir haben einen schönen Einblick gewonnen erstmal so für die Äpfel und deine Weine und deine Philosophie. Genau. Herzlichen Dank.
Ja, danke auch.
Dass du dabei bist.
Ja, gerne, freut mich. Freut mich, in diesem tollen Kreis mit dabei zu sein. Tolle Initiative von dir. Immer wieder gerne.